Das Wasser des Lebens umsonst. Das ist eine gute Zukunft, ne? Ja, finde ich auch. Wisst ihr, wie viel Wasser wir verbrauchen hier in Deutschland pro Tag, pro Person? Du bist schon gut. 120. 120 Liter am Tag brauchen wir pro Person. Hätte ich niemals gedacht. Ich weiß nicht, wo das ganze Wasser bleibt, aber so viel trinke ich niemals. Aber das ist nicht nur Trinken. Bei jedem kleinen Geschäft gehen mindestens 3 bis 6 Liter weg. Ja, und dann duschen und... Wisst ihr, was ein Liter Wasser kostet? Nee, das sind 1000 Liter. Nee, also ein Cent. Ein Cent pro Liter. Also ich meine nicht das Wasser aus dem Supermarkt, sondern das, was aus der Leitung kommt. Ein Cent pro Liter. Eigentlich nichts, ne? Denken wir überhaupt nicht drüber nach. Wir verschwenden das Wasser, ganz ehrlich. Wir haben ja auch genug. Es regnet ständig, ne? Eigentlich haben wir viel zu viel, ne? Im Moment sieht es ja ganz schön aus, dass das Wasser, was runtergekommen ist, aber in Kapstadt, habt ihr bestimmt gehört, herrscht im Moment Wassernotstand. Da ist das Wasser rationiert auf 50 Liter pro Tag, pro Person. Wir verbrauchen 120, 50 Liter. Die WHO sagt, 50 Liter ist das Mindeste, was ein Mensch pro Tag braucht, um Hygiene und Trinken zu haben. Das ist also das Mindestmaß. Im April rechnet man damit, dass das auf 25 Liter runtergesetzt wird, die Ration, weil sie nicht mehr Wasser haben. Es gibt kein Wasser in Südafrika. Es herrscht absoluter Mangel. Wasser wird zur Kostbarkeit. Das können wir uns hier eigentlich überhaupt gar nicht vorstellen. Hast du schon mal irgendwie Wassermangel gehabt? Ich kenne das nur, wenn mal das Wasser abgestellt wird, was irgendwie an den Leitungen gearbeitet wird. Und da merkt man auf einmal, wie viel Wasser man eigentlich braucht. Ne? Und wenn man das vorher nicht weiß, ne? Und Eimer hinstellt und so weiter, ne? Da auf einmal fehlt es dir. Da und da, Toilette funktioniert nicht mehr, du kannst nicht mehr kochen und trinken. Ja gut, da kann man noch was anderes trinken, aber und meistens ist das ja nur 1, 2 Tage, wenn überhaupt. Oder ein paar Stunden lang. Ohne Wasser gibt es kein Leben. Das ist uns klar, das weiß ich. Aber es ist für uns so selbstverständlich, weil wir immer Wasser haben. Hier zumindest. Du könntest 3 Tage ohne Wasser überleben, weißt du das? Mehr nicht. Dann verdurstest du. Ohne Essen kannst du 3 Wochen überleben. Aber ohne Trinken 3 Tage. Vor diesem Hintergrund hören wir jetzt mal die Jahreslosung. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, ob ihr die schon gelesen habt. Offenbarung 21, Vers 6b. Ich will dem Dürstenden geben aus dem Quell des Wassers des Lebens umsonst. Stellt euch mal vor, diese Botschaft in Kapstadt, die würden Freudenjubel aussprechen. Wasser des Lebens umsonst. Hier erntest du ein müdes Lächeln. Wasser? Ja, haben wir doch. Brauchen wir doch nicht. Aber natürlich ist nicht das Wasser, was aus der Leitung kommt, damit gemeint, das wissen wir auch, sondern es geht um etwas weit in der Zukunft. Könnt ihr euch an diese Grafik beim letzten Mal erinnern? Die letzte Zeit? Kannst du uns die nochmal zeigen? Die habe ich damit eingefügt. Ich habe ja die letzten Male immer wieder über die letzte Zeit. Ich weiß nicht, ob ihr das gemerkt habt. Es war so eine richtige Predigtreihe über die letzte Zeit. Nicht unbedingt jetzt jeden einzelnen Punkt, aber immer wieder über letzte Zeit. So, letztes Mal habe ich über eins der Gerichte in der letzten Zeit, das war so mittendrin, ja. Und jetzt sind wir am Ende. Ganz am Ende. Hinter dem letzten Gericht. Darüber geht es. Daher stammt diese Stelle. Ich will das Wasser des Lebens geben umsonst. So, ich lese das mal, damit ihr das mal einordnen könnt, weil diese Stelle ist nur ein halber Vers. Ist euch das mal aufgefallen? Habt ihr das mal nachgelesen, wo das steht und in welchem Zusammenhang das steht? Das ist ja das Schöne an solchen Sprüchen, die hören sich toll an, aber wenn man den Zusammenhang nicht kennt, dann versteht man eigentlich gar nicht, was damit gesagt ist. Und ich sag mal, dieses Wort von wegen das Wasser des Lebens umsonst, wie gesagt, wenn wir da nur an Wasser denken, dann werden wir das nicht ergreifen. Und dann wird uns das auch nicht sehr spannend vorkommen, weil Wasser haben wir genug. Wir haben, oder hat jemand schon euch mal, von euch mal richtig Durst gehabt? Richtig so Durst? 3 Tage lang? Nee, eben. Klar habe ich auch schon mal Durst gehabt, keine Frage. Aber so richtig 3 Tage, wo du kurz am vorm Verdursten warst, ich glaube, das hat noch keiner von uns erlebt. Ja. So, aber wie gesagt, um dieses Wasser. Aber es geht schon um Durst. Und es geht auch um das Wasser. Und Wasser ist für uns Inbegriff von Leben. Tatsächlich. So, und jetzt gucken wir uns mal den Zusammenhang an, in welchem Zusammenhang das überhaupt gesagt wird, damit wir es einordnen können. Was ist damit eigentlich gemeint? Und die Bedeutung des Wortes wirklich zu erfassen, dazu müssen wir den Zusammenhang kennen. In der Offenbarung 21, ich lese Verse 1 bis 8. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer gibt es nicht mehr. Das ist ja schon mal erstmal eine Beschreibung, die wir erstmal fassen müssen. Eine neue Erde, einen neuen Himmel. Das heißt, diese Erde gibt es dann nicht mehr. Es gibt kein Meer mehr. So nochmal als Erklärung. Johannes sieht das aus einer Entfernung. Dieser Überblick habt ihr noch im Kopf. Noch weit, weit vor dem Kreuz. Also er guckt einige tausend Jahre in die Zukunft. Wir wissen nicht mal genau, wie viele tausend Jahre. Und er sieht das aus dieser Entfernung. Aber er sieht, was dann sein wird. Eine neue Erde und einen neuen Himmel. Und jetzt geht's weiter. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden seine Völker sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden geben aus dem Quell des Wassers des Lebens umsonst. Wer überwindet, der wird alles erben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Die Feiglinge aber und die Ungläubigen und mit Greueln befleckten und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. So, in der Bibel wird immer wieder auf diesen zweiten Tod hingewiesen. Und wir kommen nicht drum weg. Wir können die Hölle nicht leugnen. Wir können sie nicht leugnen. Es steht so oft in der Bibel und auch hier wieder dieser Hinweis, es gibt die Hölle. So, wir haben uns, habe ich ja eben schon gesagt, wir haben uns die letzten Sonntage immer wieder mit der letzten Zeit beschäftigt. Und auch dies, ein Blick in die Zukunft, am Ende, am Ende, am Anfang der Ewigkeit. Das ist der Blick, den Johannes hier hat, der Anfang der Ewigkeit. Alle Gerichte sind vorbei. Neue Erde und neuer Himmel kommt. Und es beschreibt die Zeit im Himmel so. Keine Einzelheiten. Es gibt noch ganz viele Fragen. Gibt es Tiere im Himmel? Welche Wohnungen werden wir haben? Wie wird die Erde aussehen? Was werden wir machen? Das wird alles nicht gesagt. Es wird nur ganz wenig gesagt. Aber was gesagt wird, zum Beispiel, was für uns sehr bedeutend ist, finde ich, es gibt keinen Schmerz mehr, keine Tränen mehr, keine Krankheit mehr. All das, worunter wir jetzt noch leiden, auch der Tod wird nicht mehr sein. Der Tod ist für uns allgegenwärtig, oder? Wir waren gestern bei meiner Mama, die ist 91. Und sie sprach von Verwandtschaft, die 21 Jahre jünger ist und gerade gestorben ist. Der Tod ist allgegenwärtig. Und das spürt sie. Man sagt so ein bisschen, ja, die Einschläge kommen näher. Ne? Je älter man wird, die Einschläge kommen näher. Wisst ihr, was damit gemeint ist? Die, die gleich alt sind um dich herum, die sterben alle weg. Und mit 91 sind viele weggestorben. Der Tod ist allgegenwärtig. Und der wird nicht mehr sein in der Zukunft. Es gibt keinen Tod mehr. Können wir uns das überhaupt vorstellen? Wir drängen den Tod immer so gerne an die Seite. Wir möchten nicht gerne über den Tod reden. Und trotzdem ist er da. Und wir müssen damit rechnen, irgendwann zu sterben. Wenn wir Glück haben, werden wir entrückt vorher. Aber ansonsten erleben wir das. Und das ist keine angenehme Erfahrung. Zumindest ist so irgendwie unbestimmt. Du weißt nicht genau, was da ist. Wir wissen alle vom Glauben her, von der Bibel her, wir kommen in den Himmel, ja. Und trotzdem ist so der Tod irgendwie was so unangenehm ist. Aber es wird kein Tod mehr sein, wenn wir im Himmel sind. Es gibt keinen mehr. Das ist doch eine tolle Aussicht. Es gibt keinen mehr. Und es gibt auch nichts, was dich irgendwie töten könnte. Keine Krankheit mehr, die dich töten könnte. So. Wir gucken nochmal diesen Vers an, der da mittendrin steht. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden geben aus dem Quell des Wassers des Lebens umsonst. Und dann, wem gilt dieses? Wem will er dieses Wasser geben? Die, die Durst haben, die danach Durst haben, die nach dem Leben Durst haben, die leben wollen, die dieses Wasser des Lebens haben wollen, und diese Quelle, aus dieser Quelle trinken wollen, denen will er das geben. Und die, die das nicht wollen, die das ablehnen, die Gott ablehnen, für die ist der See aus Feuer. Was ist das Wasser des Lebens? Erstmal müssen wir vielleicht mal fragen, wer ist eigentlich der, der von sich sagt, er ist das A und O? Wer gibt uns dieses Wasser? Auf jeden Fall Gott. Aber wer von den dreien? Wer sagt, ihr könnt mal aussagen, sie sind ja eh eins. Wer sagt von sich, er ist das A und das O? Jesus sagt das. Was heißt das? Die meisten von uns wissen das. Im griechischen Alphabet ist das Alpha der erste Buchstabe und das Omega, das O, der letzte Buchstabe. Deswegen bezieht er sich auf dieses A und O. Das meint das. Das ist der Hintergrund dabei. Er ist der Anfang, er hat diese Welt geschaffen. Er hat alles, diese alte Welt, in der wir leben und alles, was darauf lebt, hat er erschaffen. Er hat das Ganze gemacht und er hat das wunderbar gemacht. Und er ist auch derjenige, der das Ganze abschließt, zu Ende bringt. Und er sagt ganz zum Schluss, und den Dürstenden, die Hunger haben, die Durst haben nach diesem Wasser des Lebens, denen gibt er das Wasser. So, wovon ist hier die Rede? Was ist dieses Wasser des Lebens? Meiner Überzeugung nach ist dieses Wasser des Lebens das ewige Leben. Weil Wasser bedeutet Leben. Ohne Wasser würden wir nicht leben können. Deswegen wird hier Wasser gebraucht. Und das ist, ich glaube, in dem ganzen Nahen Osten ist Wasser viel, 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 viel kostbarer als hier. Wasser bedeutet da wirklich Leben. Wenn du kein Wasser hast, kannst du an dem Ort nicht bleiben, weil du nicht leben kannst. Da ist Wüste oder viel Wüste. Die Leute, die dort wohnen, wissen etwas und von der Bedeutung von Wasser. Und deswegen wird hier Wasser als Symbol dafür gebraucht, für das Leben. Und dieses Wasser des Lebens, das gibt der Herr umsonst. Wie stellst du dir das ewige Leben vor, wenn du das Geschenk kriegst? Hast du bestimmt schon mal Gedanken gemacht, was heißt das eigentlich, ewiges Leben? Was kommt da auf mich zu? Wie gesagt, ich habe ja vorhin schon gesagt, diese Fragen, gibt es da Tiere? Das werde ich in meinem Bibelunterricht gefragt von den Kindern. Gibt es da Tiere? Ich sage, glaube ich schon, weil es gibt auch Hinweise, ne? Das Baby spielt vor der Öffnung vor der Otter und so weiter und wird nicht angegriffen und so. Also offensichtlich gibt es da Tiere, aber wie das genau aussieht, ich sag, lass dich überraschen, ich habe keine Ahnung. Was würdest du im ewigen Leben gerne machen? Ich habe da so meine Ideen. Ich habe hier auf der Erde weder Zeit noch Geld, überall hinzufahren, wo ich gerne möchte. Ich würde gerne mal nach Neuseeland. Das ist ein tolles Land. Und ich glaube, es gibt noch viel, viel mehr Länder, also ich finde die Landschaft da so fantastisch. Ich möchte die gerne mal sehen. Ich bezweifle, dass ich mir das noch in diesem Leben leisten kann. Und deswegen habe ich gedacht, das ewige Leben, da habe ich ewig Zeit. Da kann ich überall hinfahren, wo ich will. Überall. Und wenn es auf dem Mars ist oder sonst irgendwas, mal gucken. Keine Begrenzung, da brauche ich kein Geld für, da brauche ich kein Flugticket zu. Das geht, das wird funktionieren. Wobei ich dann daran gedacht habe, als ich hier das studiert habe, die alte Erde ist ja weg. Ich weiß gar nicht, ob es da noch Neuseeland gibt. Was ist denn dann? Und wenn Gott was anderes für mich vorgesehen hat, wenn er mir nicht erlaubt zu reisen, was ist denn dann, wenn ich dann vorm Thron Wache halten soll? Was ist denn dann? Meine Vorstellung enttäuscht. Was mache ich denn dann? Sage ich, nee, Gott, das wollte ich nicht. Nee, ich gebe dir das ewige Leben zurück. Was hast du für Vorstellungen vom ewigen Leben? Was willst du? Willst du das überhaupt? Obwohl wir gar nicht so genau wissen, was ist. Was ist denn das Wichtigste beim ewigen Leben? Dass deine Vorstellungen verwirklicht werden? Was ist das Schönste am ewigen Leben? Genau, die Nähe Gottes. Die Nähe Gottes, das ist das, was letztendlich das ewige Leben so kostbar macht und so wertvoll für uns macht. Was wir da anstellen, was wir da tun werden und ob wir da das glaube ich übrigens nicht, dass wir auf einer Wolke sitzen und da klimpern oder Cajon spielen, Antonio oder sonst irgendwas, keine Ahnung. Aber das glaube ich eigentlich nicht. Also ich glaube schon, dass wir loben, ja, aber nicht irgendwie, oh, wir müssen es heute aufraffen zum Loben. Und welche Lieder sollen wir denn singen? Das wird so aus dem Herzen kommen, das wird ohne Begeisterung von uns sein, das wird toll. Da bin ich von überzeugt. So, die Nähe Gottes, diese Liebe Gottes, ständig zu spüren, zu merken, er ist da, er kümmert sich um mich, das ist das, was letztendlich ewiges Leben ausmacht. Und wenn ich danach Durst habe, nach dieser Nähe Gottes, dann wird mein Hunger, mein Durst gestillt. Das ist das, was Jesus hier sagt. Dieser Durst nach Leben, nach diesem Leben, nach dem Leben mit Gott in seiner Nähe, das ist das, was was Jesus stillen wird. Aus der Quelle des Wassers des Lebens werden wir trinken. Und wenn ich ihm vertraue, obwohl ich nicht weiß, wie das genau aussehen wird, das ewige Leben, und was ich da machen werde. Aber wenn ich ihm vertraue und das Wichtigste ist, dann werde ich es bekommen. Und da werde ich alles dafür tun, um dahin zu kommen. Wenn in 3 Monaten in Kapstadt die Ration auf 25 Liter runtergesetzt wird, da musst du Kanister nehmen und zur Ausgabestelle laufen, um dir das Wasser zu holen. Was würdest du das machen, wenn du keinen Durst hast? Wenn das Wasser aus der Leitung kommt, willst du doch nicht einen Kanister nehmen und irgendwo hingehen. Oder? Und unser Wasser, was hier aus der Leitung kommt, ist gut. Das ist das beste Wasser. Das würdest du nicht machen, wenn du keinen Durst hast. Und der Durst ist ein ganz entscheidender Punkt hier. Erinnert euch daran, was da steht. Die, die Durst haben, die bekommen es. Aber es gibt auch Leute, die keinen Durst haben. Die das nicht wollen, die das ablehnen. Die die Nähe Gottes ablehnen, die Gott ablehnen. Und die werden es nicht empfangen. Was heißt denn eigentlich Leben? Leben, wie es hier gemeint ist, wie es in der Bibel steht. Was heißt Leben? Was ist wahres Leben? Was ist eigentlich das Bedeutungsvolle von Leben? Ich glaube, wir alle haben unterschiedliche Vorstellungen von Leben. Was das Leben lebenswert macht oder was es an Bedeutung gewinnt. Und ich möchte mal so richtig grundlegend, was macht Leben eigentlich aus? Was ist eigentlich Leben? Was unterscheidet einen Toten von einem lebendigen Körper? Ich habe gerade neulich mal eine Radiosendung davon gehört, über Organentnahme. Und da sagte einer der Ärzte, die das immer wieder praktizieren auch, die Angehörigen haben Schwierigkeiten wahrzunehmen, dass der Angehörige, der da lebt und noch künstlich am Leben erhalten wird durch Maschinen, noch so lebend aussieht und nach der Organentnahme, wenn dann die ganzen Maschinen abgeschaltet sind, auf einmal so tot da liegt. Aber ist das noch Leben, wenn die Maschinen an sind? Ja, der sieht noch rosig aus und der Brustkorb hebt und senkt sich und der Puls schlägt noch. Aber der Mensch lebt nicht mehr. Das ist für uns irgendwie nicht fassbar. Aber was ist denn das Leben im Körper? Es ist nicht, dass das Herz schlägt, dass unsere Organe funktionieren, dass unsere Lunge, dass wir atmen. Das ist nicht das Leben. Das Leben ist die Seele und der Geist. Und die sind aus den Menschen raus. Da übernehmen Maschinen die Funktionen der Organe, aber mehr ist es nicht. Und wenn die abgeschaltet sind, dann ist auch das nicht mehr. Dann pumpt da nichts mehr. Das Leben ist von Gott geschenkt. Und wir können es nicht machen. Als Gott den Menschen geschaffen hat, hat er ihn angeblasen, Lebensodem hineingeblasen, Lebensatem, sein Atem. Und das kann man auch mit Geist übersetzen. Das gleiche Wort im Griechischen heißt Atem und Leben, im Hebräischen übrigens auch. Atem und Geist ist dasselbe. Und als Gott den Menschen angeblasen hat, da kam der Geist Gottes in uns hinein und wir fingen an zu leben. Der Körper besteht aus Dreck, Erde. Das, was wir zusammenfegen und in den Müll schmeißen. Ja, letztendlich bestehen wir aus nichts anderem. Das ist ein bisschen anders zusammengesetzt und das meiste ist Wasser noch dazu, aber das ist letztendlich, woraus der Körper besteht und auch wieder dahin wird. Er wird wieder zu Staub. Der Körper ist eigentlich nichts. Aber das ist das, was wir immer denken. Das ist das Besondere. Aber das Eigentliche ist der Geist und die Seele. Das ist das, was von Gott kommt. Und das macht letztendlich auch das Leben aus. Dass wir fühlen, dass wir denken, dass das alles gehört mit dazu. Das ist in unserem Geist, in unserer Seele drin. So, und wir wissen, dass als Gott das gemacht hat und uns hineingestellt hat in diese Erde, die er gerade geschaffen hat, da war das wunderbar, da war das eine Idylle, da war kein Schmerz da war keine Krankheit da. Da gab es kein Tier, was dir gefährlich werden konnte. Die Löwen und die Tiger, die haben zu der Zeit Pflanzen gefressen. Können wir uns gar nicht vorstellen, ne? Wir kennen das nur anders, aber so war es damals, so Anfang. Es war idyllisch, das war Paradies. Gott war da. Es war eine Harmonie, auch untereinander. Ja gut, da war es, zu Anfang waren es nur zwei. Aber wir wissen, dass auch zwischen zwei ganz leicht auch mal Streit kommen kann, oder? Alle Verheirateten, seid ihr mit mir? Kann auch passieren, oder? Auch zu zweit ist nicht immer Harmonie. So, wäre schön gewesen, wenn das so weitergegangen wäre. Das war der Gedanke Gottes. So sollte es weitergehen. Aber wir wissen, was passiert ist. 1. Mose 2, Vers 9. Und Gott, der Herr, ließ allerlei Bäume auf der Erde hervorsprießen, lieblich anzusehen, also richtig extra für den Menschen gemacht. Nicht nur anzusehen, sondern auch gut zu schmecken. Und gut zur Nahrung, genau. und auch dem Baum des Lebens mitten im Garten und dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Von allen Bäumen durften sie essen, nur von dem einen nicht, von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Das war aus Fürsorge für den Menschen, weil er konnte die Last des Bösen nicht tragen und nicht damit umgehen. Das war der Hintergrund. Das ist meine Überzeugung, warum Gott gesagt hat, iss nicht von diesem Baum. Das ist nicht, weil er das, uns etwas verbieten wollte, sondern weil er uns schützen wollte. Denn wir sehen, was doch dann, danach davon gekommen ist. Die Menschen konnten nicht damit umgehen. Vorher wussten sie überhaupt nicht, was Böses ist. Und deswegen haben sie auch nichts Böses getan und auch nichts Böses gedacht, weil sie es gar nicht kannten. So. Und leider, sie hielten sich nicht dran. Sie haben sich gegen Gottes Gebot aufgelehnt, danach gegriffen, danach gegessen. Und dann ein paar Verse weiter, 1. Mose 3, Vers 22. Und Gott, der Herr, sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer, indem er erkennt, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nur nicht seine Hand ausstrecke und vom Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe. Warum das? Da war ein Baum des Lebens und überlegt mal, es war nur ein Baum verboten. Der Baum des Lebens war frei, den hätten sie ohne weiteres kosten können und davon essen können. Und der hat ewiges Leben gebracht. Gott hat uns von vornherein ewiges Leben zugedacht. Er hat niemals unser Leben von vornherein begrenzt, sondern er hat es aus einem ganz einfachen Grund begrenzt, ist meine Überzeugung. Nachdem der Mensch diese Erkenntnis von Gut und Böse hatte, wusste Gott genau, was passieren wird. Er wird dem Bösen nicht standhalten, sondern er wird böse. Er wird dem Bösen nachkommen. Und wir wissen, wie schnell das passiert ist. Sie konnten dem Bösen nicht standhalten, sondern sie haben Böses getan. Und wenn das ewig gedauert hätte, was wäre aus dieser Erde passiert? Mit dieser Erde passiert? Das wäre die reinste Katastrophe geworden. Und deswegen hat Gott gesagt, deswegen erlaube ich dem Menschen nicht ewig zu leben. Und er hat einen Punkt gesetzt. Und überlegt mal, wie lange es gedauert hat, dass Gott nochmal einen Schnitt machen musste. Die Sintflut. Überlegt euch mal den Zustand auf dieser Erde vor der Sintflut. Fast alle Menschen haben sich gegen Gott gewandt und waren böse. Durchweg böse. Und selbst diese Botschaft von Noah, ich baue ein Schiff, um euch zu retten, weil Gott gesagt hat, er wird eine Flut schenken. Es hat keiner gehört, nur seine eigene Familie. Gott hat einen Schnitt gemacht und danach ist das Lebensalter um rapide gefallen, damit das Böse nicht überhand nimmt. Sonst wären wir schon nicht mehr hier. Sonst wäre die Erde schon, hätte der Mensch die Erde schon komplett zerstört. Davon bin ich überzeugt. Aber Gott hatte von Anfang an, als der Mensch sich gegen ihn gewandt hatte, hatte er immer noch diesen Blick, dieses Ziel, ich möchte diesen Zustand, den ich mir vom Vornherein ausgedacht habe, ich möchte ihn wiederherstellen. Ich möchte sie retten. Ich möchte darum werben. Und der Heilige Geist ist seitdem unterwegs und wirbt um den Menschen, damit er wieder zu Gott zurückkommt. Er zeigt ihm die Liebe Gottes. Er zeigt ihm die Fürsorge Gottes. Aber er zeigt ihm auch, was er nicht tun darf. Auch aus Liebe, damit er den richtigen Weg findet. Er wirbt. Und Jesus, das A und O, kommt mittendrin und schafft den Weg der Erlösung. Sie alle sind den Weg zur Hölle gegangen. Alle Menschen sind auf dem Weg in die Hölle und Jesus schafft den Ausweg zum Himmel, indem er ans Kreuz gegangen ist. Mittendrin, zwischen A und O. Und das O ist die Vollendung. Das Ende. Das Ende insofern, dass er sagt, ich will es wiederherstellen. Ich will das wiederherstellen, was ich ursprünglich geplant habe. Ich will die, die Durst haben nach diesem Leben, nach diesem schönen Leben, wie ich es zu Anfang geschaffen habe, die diesen Durst haben, die mit mir leben wollen, die will ich retten und die will ich genau dahin bringen, auf eine neue Erde, die nicht mehr geprägt ist von all den Folgen der Sünde, von dieser Abgekehrtheit von Gott. Denn die Erde leidet darunter, was wir tun. Nicht nur an den ganzen Umweltfolgen und so weiter. Gott wird diese Erde vernichten, damit nicht eine Erinnerung an das Böse übrig bleibt. Der neue Himmel und die neue Erde wird frei sein von all diesem Andenken. Da wird kein Böses mehr sein. Deswegen muss Gott am Ende so radikal sein und alles Böse ausmerzen. Deswegen wird Gericht gehalten. Deswegen wird die Guten, die durch Jesus gut geworden sind. Wir wissen selber, wie viel Mangel wir noch haben und wie viel Schwäche. Aber durch Jesus können wir so leben, wie er das möchte. Er hat uns gerecht gemacht. Er hat uns erlöst. Und wir sind bereit für diesen Himmel. Und wer das noch nicht ist, der darf immer noch einsteigen. Immer noch ist die Tür ganz weit offen. Jesus lädt immer noch ein und wirbt immer noch für diese Zeit des ewigen Lebens. Hast du Durst nach Leben? Ich hoffe, ich habe ein bisschen euch einen Durst gemacht heute Morgen. Ein bisschen Durst nach diesem Leben. Haltet durch. Wer bis zum Ende durchhält, wer treu ist, sagt er. Wer treu ist bis zum Ende und diesen Durst hat, dem wird er geben. Ja, wir werden Durst kriegen. Und es ist kein Wunder, dass wir heute Durst haben nach diesem Leben. Weil das haben wir noch hier noch nicht. Wir haben so ein bisschen Angeld gekriegt. Wir haben so ein bisschen was geschmeckt davon durch den Heiligen Geist, den er uns geschenkt hat. Wir haben Leben in uns und wir kennen etwas von diesem Leben. Wir haben eine Ahnung davon. Aber da wird die Vollkommenheit, werden wir erfahren und werden wir darin leben. Und das lohnt sich. Es lohnt sich, daran festzuhalten, durchzuhalten und vielleicht auch zu kämpfen. Lass dich nicht von diesem Weg abbringen oder wenn du noch nicht drauf bist, ich lade dich ein, komm auf diesen Weg. Es lohnt sich, es gibt eine gute Zukunft. Jesus wird uns das Wasser des Lebens umsonst geben. Nicht kostenlos. Umsonst hört sich so kostenlos an, nach nichts wert. Ne? Umsonst? Was nichts kostet, kann nichts wert sein, oder? Das Wasser des Lebens ist umsonst, aber nicht kostenlos. Jesus hat einen ganz, ganz hohen Preis dafür bezahlt. Es ist nicht umsonst. Es hat nur jemand anders bezahlt. Und er schenkt es uns. Da können wir so dankbar sein, dass Jesus uns das ewige Leben schenkt und schenken will. So, ich lade dich heute Morgen ein, das zu nehmen. Und daran festzuhalten und zu sagen, ja, Jesus, daran will ich festhalten, das will ich nehmen. Genau, Amen.